Ehepaaren wären eben dann Wohlstand, Selbstverwirklichungs, Drang zu zweit, Vergnügen zu zweit, Kinder, positiv, Materialismus und eben dieser persönliche Friede und Wohlstand, eben sich selbst leben vor allem, glücklich sein, und zum Glücklichsein braucht man eben jemanden. Gut, jetzt, wie unterscheidet sich die christliche Ehe von den nichtchristlichen in Bezug auf die Prioritäten? Um die Prioritäten einer christlichen Ehe herausfinden zu können, müssen wir uns zuerst mit den Prioritäten einer christlichen Frau, Ehefrau, und mit den Prioritäten eines christlichen Ehemannes beschäftigen. Aus den richtigen Prioritäten dieser beiden ergibt sich dann auch die richtige Priorität in der Ehe. Und meine Aufgabe ist es, ich möchte ja ganz besonders zu Frauen sprechen, also vor allem zu Frauen, eben die Prioritäten einer christlichen Ehefrau mit euch jetzt durchzusprechen. Die Priorität einer christlichen Frau wird Gott sein. Gott an erster Stelle. Ich möchte dazu eine Bibelstelle lesen, die in Lukas 10, Vers 38 bis 42 steht. Ich lese mal vor. Als Jesus und seine Jünger weiterzogen, kamen sie in ein Dorf, in dem er von einer Frau namens Maria gastlich aufgenommen wurde. Sie hatte eine Schwester mit Namen Maria, die setzte sich vor den Füßen des Herrn nieder und hörte ihm zu. Martha dagegen hatte alle Hände voll zu tun, um ihn zu bedienen. Sie trat zu Jesus und sagte: Herr, kümmert es dich nicht, dass mich meine Schwester die ganze Arbeit allein tun lässt? Sag ihr doch, dass sie mir helfen soll. Der Herr antwortete ihr: Martha, Martha, du sorgst und mühst dich um so viele Dinge, aber nur eines ist notwendig. Maria hat das Bessere gewählt, und das soll nicht von ihr genommen werden. Diese Stelle ist mir in meinem persönlichen Leben schon ganz, ganz wichtig geworden. Hier haben wir die Prioritätenfolge. Jesus tadelte ganz gewiss nicht den Einsatz der Martha, ganz gewiss nicht ihre Liebesmüh, sondern ihre falschen Prioritäten. Gott kommt es immer zuerst auf uns selber an. Er möchte die Liebesbeziehung zu mir pflegen, intensivieren. Dann erst möchte er seinen Dienst für ihn, meinen Dienst für ihn in Ehe, Familie, Beruf und Gemeinde. Und das wollte er in dieser Begebenheit mit Maria und Martha ausdrücken. Mir war es in meinem ganzen Leben mit Jesus das wichtigste Anliegen, dass kein Lebensumstand die Gemeinschaft mit meinem Herrn verhindern möge. Im Berufsleben hieß das für mich, recht früh aufzustehen. Und dann nach der Eheschließung musste ich diese Priorität auch wieder neu setzen, oder wir zusammen. Kommt zuerst Gott oder kommt zuerst der Partner? Von Beginn an unserer Ehe haben wir uns dann entschlossen, das ist jetzt unser persönlicher Weg gewesen, aufs gemeinsame Frühstück zu verzichten, damit jeder von uns ungestört Gemeinschaft mit Gott haben konnte. Und wir haben das bis heute beibehalten. Wir haben aber auch das Vorrecht, dass wir gemeinsam Mittag essen können, das bei vielen Ehepaaren dann nicht so möglich ist. Aber wir haben gesagt, wir verzichten aufs gemeinsame Frühstück, damit jeder Zeit mit Gott verbringen kann. Dann kam das erste Kind, die nächste Hürde. Werden wir es schaffen, die Zeit zur Stille zu finden? Wir beschlossen dann, uns in der Betreuung unseres Benjamin am Morgen abzuwechseln, dass auch wieder jeder diese Zeit für Gott haben kann. Ja, und nun hat sich's so gut eingespielt, und ich bin dem Herrn von ganzem Herzen dankbar, dass ich auch jetzt mit dem zweiten Kind, mit unserer Amelie, auch Zeit zur Stille finden kann. Auch jetzt während des Stillens und während mancher Nachtwachen. Da bin ich also sehr dankbar. Aktivitäten musste ich streichen, zum Beispiel das mir lieb gewordene Bibelstudium mit der Claudia, das ist jetzt nicht mehr drin. Aber die Gemeinschaft mit meinem Herrn, die möchte ich unter allen Umständen weiterhin pflegen. Aktivitäten streichen, aber die Liebesbeziehung zu meinem Herrn pflegen. Ja, und ich habe oft gesagt, Gott schenkt uns doch nicht einen Ehepartner oder Kinder, damit wir dann eine Ausrede vorschieben können, dass wir keine Zeit für ihn, für die Gemeinschaft mit ihm haben. Das stimmt also ganz, ganz gewiss nicht. Aber ihr seht, wenn ich als Mensch alleine diese Beziehung zu Gott nicht pflege, dann wird jede Hürde, eben dann der Ehepartner, dann die Kind, das erste Kind, das zweite, das dritte Kind. Es wird die Hürde immer höher, die ich nehmen muss, um mir diese Zeit zur Stille, zur Gemeinschaft mit Gott erkämpfen zu können. Also, ich habe immer gesagt, Herr, hilf mir, zuerst Maria zu sein, zuerst zu deinen Füßen zu sitzen, zuerst deine Stimme zu hören und dann Martha, dann fleißig an die Arbeit. Ja, ich mache es auch so, dass ich am Morgen in der Stille dann sozusagen meinen Tagesplan mache, dass ich morgens im Gebet mit Gott mir meinen Tagesplan erarbeite und dann nach der Stille, dann geht es eben frisch ans Werk und eins nach dem anderen kann ich dann so gedanklich abhaken. Ja, nicht jeder wird es jetzt so machen können wie wir, wo mein Mann eben doch mehr zu Hause ist, aber ich glaube ganz gewiss, dass Gott das Verlangen sieht. Und wenn dann eine Mutter mit mehreren Kleinkindern eben dann nicht am Morgen schon zur Stille kommt, weil der Mann vielleicht schon früh außer Haus muss, dann soll sie doch wachsam sein und die erstbeste Gelegenheit nützen, um Gemeinschaft mit Gott zu haben. Und wenn es erst dann ist, wenn die Kinder mal Mittagsschlaf machen. Aber ich finde es nicht sehr sinnvoll, die Stille erst am Abend zu machen. Dann, wenn man erschöpft und ausgelaugt ist vom Tag. Gott möchte uns ja in der Stille zurüsten für den Tag, möchte uns seine Gedanken aufs Herz legen, uns auch stärken für die vor uns liegenden Aufgaben. Von daher ist die Stille am Morgen oder Vormittag oder bis Mittag, wie es eben die Umstände erlauben, ganz, ganz wichtig. Ja, also an erster Stelle im Leben einer Christin steht Gott. An zweiter Stelle An zweiter Stelle möchte Gott in einer christlichen Ehe den Partner. Ich möchte dazu wieder eine Stelle lesen, die mir selber in Bezug auf die Rolle der christlichen Frau ganz, ganz wichtig worden ist. Und ich musste sagen, ich musste auch da umdenken. Ich war da eigentlich nicht so ganz einverstanden zu Beginn mit dieser Stelle, aber ich möchte es euch mal vorlesen. Titus Kapitel 2 von Vers 3 bis 5. Ebenso sage den älteren Frauen, dass sie ein zuchtvolles Leben führen. Sie sollen nicht klatschsüchtig oder trunksüchtig sein, sondern Vorbilder in allem Guten. Dann können sie die jüngeren Frauen dazu anleiten, dass sie ihre Männer lieben, ihre Kinder lieben, besonnen und zuchtvoll leben, ihren Haushalt ordentlich führen und ihren Männern gehorchen, damit Gottes Botschaft nicht in Verruf kommt. Hier haben wir wieder eine Prioritätenfolge. Wenn ihr gut aufgepasst habt, ich habe es hier nochmal, den einen Vers nochmal rausgeschrieben. Die älteren Frauen sollen die jüngeren Frauen lehren oder anleiten, dass sie ihre Männer lieben, erste Priorität, ihre Kinder lieben, zweite Priorität, und ihren Haushalt ordentlich führen, dritte Priorität, in einer christlichen Ehe oder in Bezug eben auf das Leben einer christlichen Frau. Für die Kinder ist es etwas ganz was Schönes, wenn sie eine funktionierende, glückliche Ehe miterleben können. Ich wünsche mir mal sehr, dass unsere Kinder sagen, Mutti, Vati, so eine Ehe möchte ich auch mal führen, wie ihr sie führt. Dann glaube ich, wir haben sicher viele Fehler gemacht und werden noch viele Fehler machen. Aber dann glaube ich, dass die Priorität gestimmt hat, dass der Partner nach Gott gekommen ist in der Prioritätenfolge. Ja, welche verheerenden Folgen und wie viele Nöte sind dadurch schon entstanden, dass hier die Prioritäten vertauscht worden sind. Dass zum Beispiel die Kinder vor dem Partner gekommen sind oder der Haushalt oder der Beruf. Ich will jetzt Haushalt und Beruf im Leben einer Frau gleichsetzen. Ja, es gibt auch Frauen, die keine Kinder haben, die dann nicht so viel im Haushalt, ich sage mal mit dem Haushalt gar nicht ausgelastet wären und die dann wirklich noch Kraft und Zeit für den Beruf haben. Aber die dann zum Beispiel den Beruf vor die Kinder stellen oder vor den Partner, rein aus dem Selbstverwirklichungsstreben heraus. Welche Nöte entstehen da? Ich möchte jetzt im Folgenden ein paar Folgen, negative Folgen aufzählen, wenn wir die biblischen Prioritäten nicht einhalten. Also, welche negativen Folgen hat es, wenn eine Frau die Kinder vor den Ehemann stellt? Also, zweite Priorität vor der ersten, nach Gottes Willen. Der Mann wird sich zu Recht vernachlässigt fühlen. Er wird wahrscheinlich Aktivitäten draußen suchen. Vielleicht sich in Hobbys frönen und so weiter. Und was wird die Folge sein? Die Ehepartner werden sich auseinanderleben. Es wird zu einem Nebeneinander werden. Und wenn dann die Kinder außer Haus sind, haben sich die Ehepartner oft nichts mehr zu sagen. Und ich habe schon so manche Frau sagen hören, ich habe richtig Angst davor, wenn mein Mann in der Rente ist. Wir haben uns ja gar nichts mehr zu sagen. Ja, wir haben uns auseinandergelebt. Die Kinder, die waren der Mittelpunkt in unserem Leben. Um die hat sich alles gedreht. Jetzt sind die weg. Jetzt ist eine Leere entstanden. Und diese Kluft ist dann selten zu überbrücken. Oder, also der Partner wird vernachlässigt. Oder wenn die Frau die Kinder vor den Mann stellt, dann fällt es der Frau ja logischerweise auch oft ganz, ganz schwer, ihre Kinder loszulassen. Wenn das ihre Priorität war in ihrem Ehe- und Familienleben, wenn sie die Kinder an die erste Stelle gesetzt hat, ja, wie schwer hat sie es dann, die Kinder loszulassen? Ja, und wer muss dann am meisten drunter leiden? Vielleicht gibt es jemanden unter uns, der dasselbe erfahren hat, die Schwiegerkinder. Ja, wie schwer haben es Frauen, die ein Muttersöhnchen herangezogen haben. Wie schwer haben solche Frauen dann mit diesem Muttersöhnchen wirklich Ehe zu leben? Ja, wir kennen da einige Beispiele in der Seelsorge, wo sich die Mutter selber viel Schmerzen macht und es auch der jungen Ehe schwer macht, weil sie eben ihre Kinder nicht loslassen konnte. Ihr seht also schon, welcher Segen darauf liegt, wenn wir die biblischen Prioritäten einhalten. Und ich möchte das eben ganz besonders uns Frauen sagen, wollen wir doch die biblischen Prioritäten einhalten. Zuerst Gott und dann der Partner. Wie schaut es dann aber zum Beispiel aus, wenn der Haushalt an der ersten Stelle steht? Das gibt's nämlich auch. Gar nicht so sehr der Mann und die Kinder, sondern der Haushalt. Ich denke an eine junge Frau in Karlsruhe, die hat jeden Tag gesaugt, jeden Tag geputzt und dem Mann hat das genervt. Er hat seine Frau immer nur am Saugen gesehen. Da ist keine gemütliche Atmosphäre entstanden. Oder eine andere Frau aus meinem Heimatort, da lag Schonbezug über Schonbezug, ja, damit ja die Wohnung tipptopp immer ist und ja nichts verletzt wird oder kaputt geht. Oder vorgestern führte ich noch ein Telefonat mit einer Frau und die sagte mir, dass ihre Mutter eben ihren kranken Mann pflege und dass ihr das eine nackte, kalte Pflicht sei, denn es stört sie, wenn das durch die Krankheit des Mannes, eben des Vaters, die Wohnung darunter leidet. Das sieht man auch, die hat die Wohnung, die Sauberkeit, die Ordentlichkeit über die persönliche Beziehung zu ihrem Mann gestellt. Ja, dann wird natürlich die Pflege des Mannes zur kalten, nackten Pflicht, wenn mir die anderen Dinge alle zu schade sind für den Mann, wenn die dann ein Stück weit mit ruiniert werden. Ich rede jetzt ganz gewiss nicht der Unordnung das Wort, ganz gewiss nicht, aber ich prangere die Pedanterie an. Die beginnt dort, wo die Frau vor lauter Putzen keine Zeit mehr für Mann und Kinder hat und wo sich die Familie eher wie in einem sterilen Museumsgebäude vorkommt als in einem gemütlichen Heim. Ja, da sind dann die Prioritäten sicher falsch gesetzt. Und immer leidet dann der Ehepartner, die Kinder und eben das ganze familiäre, die ganze familiäre Atmosphäre leidet darunter. Oder, wenn wir jetzt statt Haushalt eben Beruf einsetzen, welche negativen Folgen hat es, wenn eine Frau den Beruf, den sie liebgewonnen hat, für die sie vielleicht jahrelang gebraucht hat, die Ausbildungszeit gebraucht hat, aber wer leidet da wieder darunter? Doch auch der Ehemann und die Kinder. Ich beginne wieder mit dem Ehemann. Es ist für einen Ehemann nicht schön, wenn er jeden Tag eine gehetzte, nervöse, überforderte Frau vorfindet, die rein um ihres Geltungsdranges willen, außer es ist wegen der finanziellen Notlage vorübergehend notwendig. Aber wenn es rein um des Geltungsdranges willen geschieht, wenn sie dann Ehe, Kinder, Haushalt und Beruf unter einen Hut bringen will. Ich kenne solche überforderten Frauen. Ja, da gibt es auch keine entspannte, gemütliche Atmosphäre mehr. Man ist immer am Machen, man ist immer hinterher. Und auch meine Ehe, eine kennen wir beide, ist aus Überforderungsgründen in die Brüche gegangen. Weil eine Frau das eigentlich von ihrer psychischen Kraft her und auch körperlichen Kraft her gar nicht schaffen kann. Kinder, Ehemann, Haushalt und Beruf unter einen Hut zu bringen. Natürlich wird es da auch, wenn die Kinder dann mal größer sind, warum dann nicht eine Halbtagsarbeit? Das steht wieder auf einem anderen Blatt. Aber gerade wenn die Kinder klein sind, brauchen sie doch so sehr die Mutter. Und ja, die Kinder leiden eben, wie gesagt, auch sehr darunter. Ich erlebe das auch immer wieder mit, wo dann die Kinder von einer Bezugsperson zur anderen geschoben werden. Jede Bezugsperson hat einen anderen Erziehungsstil. Was beim einen erlaubt ist, ist beim anderen verboten. Und da kommen die Kinder durcheinander. Da ist keine rote Linie in der Erziehung drin. Und je nach Charakter des Kindes werden sie entweder trotzig und rebellieren oder sie werden eher ängstlich und haltlos. Also da bitte ich auch Mütter mit Kleinkindern, das sage ich auch mir selber, dass wir doch den Beruf wirklich hinten anstellen, zum Wohl unseres Mannes und zum Wohl unserer Kinder. Ich möchte also sehr Mut machen, Gott meint's gut mit uns. Wenn wir die Prioritäten nach Gottes Wort setzen, dann wird viel, viel Segen auf unserem Leben als christliche Frau liegen. Also wir haben jetzt in der Prioritätenfolge... Gott an erster Stelle. Nicht den Dienst für Gott, sondern Gott, meine persönliche Liebesbeziehung zu Gott. Das heißt, meine stille Gemeinschaft mit ihm. Dann den Partner. Da kommen wir dann im zweiten Teil oder im dritten Teil noch etwas näher drauf. Die Kinder, dann Haushalt und Beruf. Und als letztes jetzt die Gemeinde. Jetzt werden vielleicht einige sagen, kannst du mir da eine Bibelstelle nennen, dass jetzt erst die Gemeinde drankommt? Ja, ich habe eine gefunden. Ich möchte euch die Stelle aus 1. Timotheus, Vers 5, also Kapitel 5, Vers 9 und 10 vorlesen. Da geht es um die Witwen. Aber eine Witwe hat ein erfülltes Leben hinter sich, ja, als Frau. Eine Witwe soll erst dann in das Verzeichnis der Witwen eingetragen werden, wenn sie über 60 Jahre alt ist. Also da hat es damals in der Gemeinde so Verzeichnisse gegeben. Außerdem darf sie nur einmal verheiratet gewesen sein. Und jetzt kommt's. Sie muss für ihre guten Taten bekannt sein, dass sie ihre Kinder gut erzogen hat und gastfrei gewesen ist, dass sie den Christen die Füße gewaschen und denen geholfen hat, die in Schwierigkeiten waren. Kurz, dass sie sich auf jede Weise bemüht hat, Gutes zu tun. Und auch da ist mir die Reihenfolge aufgefallen. Zuerst die eigene Familie, zuerst die eigenen Kinder und dann erst die Aktivitäten in der Gemeinde oder außerhalb der Gemeinde. Hier geht es also um den Ruf einer christlichen Frau mit über 60 Jahren. Für mich ist das auch so wichtig, die Aktivitäten außerhalb der Familie, die müssen unbedingt in Übereinstimmung mit dem Mann geschehen. Denn er trägt ja auch dann Last mit, wenn ich dann unterwegs bin oder eben diese und jene Aufgabe übernommen habe. Gott möchte zuerst meinen Platz in der Ehe und in der Familie. Aber darüber hinaus gibt es für die christliche Frau wirklich viele Möglichkeiten, dem Herrn in der Gemeinde zu dienen. Ich muss sagen, da ist es mir selber so wichtig geworden, da ganz persönlich vor dem Herrn zu stehen und wie gesagt, in Absprache mit meinem Mann dann Aktivitäten in Angriff zu nehmen. In Karlsruhe habe ich den großen Vorwurf einstecken müssen, dass ich unseren Benjamin vernachlässige, weil ich ihn immer wieder mal einem Babysitter anvertraut habe. Das hat mich manchmal ganz schön durcheinander gewirbelt. Aber ich muss sagen, Gott hat ich wusste eigentlich genau, dass ich im Willen Gottes stehe damit. Und Gott hat das dann auch sehr gesegnet. Der Babysitter kam zum Glauben und Benjamin kannte eigentlich keine Fremdelphase, das Fremdeln. Ja, das war für mich auch eine Bestätigung. Der hat gar nicht drunter gelitten. Er ist so ein sensibler Junge und man kann ihn eigentlich, einige von euch wissen das jetzt, er kann eigentlich überall hin. Ja, er wird nirgends dann nach Mutti und Vati schreien. Und das sehe ich auch ein Stück weit da, weil er früher auch schon mit einer anderen Bezugsperson stundenweise, ja, zusammen war. Und das hat ihm also nicht geschadet, aber diese eine christliche Frau, die hat mir große Vorwürfe gemacht. Aber in Übereinstimmung mit meinem Mann haben wir uns dazu entschlossen, das so zu machen. Und wie gesagt, der Herr hat gesegnet. Umgekehrt möchte ich aber keinen Dienst in der Gemeinde übernehmen, wenn daheim alles drunter und drüber geht. Wenn sich die Wäscheberge häufen und die Familie kein Essen hat und die Mutti eben nie da ist. Das ist ganz gewiss nicht im Sinne Gottes. Es steht ja, damit das Wort Gottes nicht in Verruf kommt. Wenn also die Frau die Prioritäten, die biblischen Prioritäten einhält, dann wird sowas nicht sein dürfen. Denn das wird dann nicht zur Ehre Gottes sein. Auch ihr Dienst in der Gemeinde oder darüber hinaus nicht. Mein persönlicher Wunsch war es bisher immer und es wird auch weiterhin so bleiben. Herr Jesus, ich möchte jeden Tag einen kleinen Dienst für dich tun, außerhalb der Familie, wenn es möglich ist. Das kann sein, ein Anruf, ein Brief, einen Gast einladen oder ein intensives Gebet für jemanden. Jeder von uns hat seine Gaben und Grenzen, auch seine begrenzten Kräfte. Ich gehöre zu jemandem, der nicht so viel Kraft hat, aber ich möchte doch dem Herrn von Herzen gern auch dienen. Ja, aber wie gesagt, in der richtigen Reihenfolge. Und ich habe mir diese Grundregel eigentlich für mein Leben aufgestellt. Meine erste Verantwortung liegt in der Familie. Da muss ich meinen Platz ausfüllen, da muss ich meine Aufgaben durchführen. Aber meine freie Zeit, die ich früher eigentlich nur fürs Vergnügen eingesetzt habe, die soll jetzt dem Herrn gehören. Das heißt nicht, dass ich auch mal schwimmen gehen kann oder sonst irgendwie mal was für mich persönlich, aber in der Regel meine freie Zeit, die soll dem Herrn gehören. Und es steht, glaube ich, im Epheserbrief steht, dass ihr doch die euch verbleibende Zeit nicht mehr den Lüsten lebt, sondern euch dem Herrn weiht. Und das möchte ich auch so gerne. Aber wie gesagt, das wird je nach Alter der Kinder, wird die Zeit, die ich für die Gemeinde übrig habe, wird verschieden sein. Mit Kleinkindern werde ich weniger Zeit für die Gemeinde einsetzen können, als dann, wenn die Kinder schon größer sind, selbstständiger. Aber auch dann brauchen die Kinder Zeit, ja. Es wird, jeder muss da seinen Weg finden. Wichtig ist mir nur als christliche Frau, dass ich meine Aktivitäten außerhalb der Familie in Übereinstimmung mit dem Mann setze. Soweit mal die Prioritäten der christlichen Frau. Ich möchte es nochmal auflegen. Zuerst Gott, dann der Partner, dann die Kinder, dann Haushalt oder Beruf und dann die Gemeinde. Jetzt wird mein Mann weitermachen. Meine?
So, wir machen nahtlos weiter. Ihr seht ja schon an der Folie, dass es jetzt um die Prioritäten eines christlichen Mannes geht. Ich will das etwas kürzer halten. Prioritäten des Mannes, natürlich ganz parallel zu dem, was da schon eben über die Frau gesagt wurde. Erste Priorität kann und darf nur sein Gott. Ihr kennt vielleicht diese Begebenheit, wo eine Gruppe von Pharisäern auf Jesus Christus zukommt und ihn fragt, Meister, was ist eigentlich das größte Gebot im Gesetz? Und dann überlegt Jesus nicht lange, sondern zitiert aus 5. Mose, Kapitel 6, du sollst Gott, deinen Herrn, lieben, von ganzer Seele, von ganzer Kraft, mit deinem ganzen Einsatz. Gott, deinen Herrn, lieben. Das ist das größte und vornehmste Gebot. Und dann fügt er hinzu, und liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Priorität eines Mannes, einer Frau ebenfalls, Gott. Du sollst Gott, deinen Herrn, lieben. Mich hat es so gefreut heute beim Nachdenken, dass Gott nicht befohlen hat, du sollst mir, deinem Gott, jeden Tag Opfer bringen, du sollst spenden, du sollst ringen, du sollst laufen, du sollst weinen, du sollst dieses und jenes tun und fasten und arbeiten. Nein, du sollst Gott, deinen Herrn, lieben von ganzem Herzen. Darauf kommt's Gott an. Meine Frau hat's eben auch gesagt, die Liebesbeziehung. Gott möchte mit dir und mir eine Liebesbeziehung haben. Eine freie Liebesbeziehung. Und darauf kommt es ihm an. Gott lieben, erste Priorität von uns Männern, Gott an erster Stelle. Wenn wir in unsere Gesellschaft schauen, draußen, ist sicherlich eine andere Priorität. Da steht bei den allermeisten Männern der Beruf an erster Stelle. Bei vielen Männern kommen dann einige Hobbys, Fußball, Tennis, Motorradfahren, Angeln, Briefmarken sammeln, irgendwas, Hobbys. Und wenn es gut geht, kommt dann die Frau und die Kinder und noch so ein paar Dinge. Das ist bei den allermeisten die Priorität. Beruf, Hobbys. Und das soll bei Christen nicht so sein. Gott an erster Stelle. Er im Zentrum. Denn wir sind von ihm und zu ihm hin geschaffen. Da ist einfach die Frage, wenn wir das so hören, ob wir da jetzt auch im Inneren sagen können, ja Herr, so darf es bei mir sein. Du bist die Priorität meines Lebens geworden. Vielleicht muss auch jemand von uns sagen, das ist ja bei mir noch gar nicht so. Wenn ich ehrlich bin, wenn ich die Hand aufs Herz lege, das sind ja noch andere Prioritäten. Nun, es muss nicht so bleiben. Es kann so werden. Gott an erste Stelle, Christus ins Zentrum. Das wird für uns ganz gewiss ein großer Gewinn werden. Zweite Priorität, die Partnerin, die Ehefrau. Ich möchte eine Stelle aus dem Epheserbrief vorlesen, die wir hier schon wiederholt zitiert haben, weil sie einfach eine grundlegende Stelle ist. Epheserbrief, Kapitel 5, Vers 25 folgende. Ihr Männer, liebt eure Frauen so, wie Christus seine Gemeinde geliebt hat. Er hat sein Leben für sie gegeben, um sie zu seinem Volk zu machen. Und so weiter. Ihr Männer, liebt eure Frauen so, wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Ich weiß, dass wir Männer das nie in der Weise erfüllen können. Christus hat sich wirklich ganz dahin gegeben für die Gemeinde, sein Leben und Blut gegeben. Aber wir sind an seinen Maßstab gebunden. Wir werden aufgefordert, dahin zu schauen, so wie Christus sich geopfert hat für uns als Gemeinde. So sollen wir Männer uns opfern für unsere Frauen. Es ist ein Liebesopfer. Lieben hat immer mit Opfer zu tun, die echte biblische Liebe. Das ist nicht die, die nur haben will, komm, gib her, sondern das ist eine schenkende Liebe, eine Opferliebe, so wie Gott geliebt hat. Und darum heißt es hier weiter, die Ehefrau lieben, sie nähren und sie pflegen. Das sind die drei großen Aufgaben, die der Mann hat für seine Frau in der Ehe. Lieben, nähren und pflegen. Pflegen heißt nicht mit dem Staublappen da an ihr rummachen, sondern pflegen heißt, sie nicht überfordern, sie schonen, sie ihr beistehen, sie ermuntern, ihr helfen. Das heißt pflegen. In der Gemeinde sieht auch bei vielen Christen heute die Priorität so aus, und ich habe mich auch selber fragen müssen, wie ist es bei mir, wie war es, wie ist es heute. Bei vielen Christen ist die Priorität Gott an erster Stelle, okay, aber dann kommt an zweiter Stelle der Beruf. In der Welt ist bei den meisten Menschen der Beruf an erster Stelle, und bei Christen dann eben mit frommem Vorzeichen Gott an erster Stelle und der Beruf an der zweiten Stelle. Die Gemeinde vielleicht sogar an der dritten. Und dann kommen Frau und Kinder. Aus unserer Sicht ist das auf die Dauer nicht gut und auch nicht biblisch. Das können wir so aus der Bibel nicht erkennen, sondern Gott und dann die Partnerin, die Ehefrau, an zweiter Stelle, an zweiter Priorität. Und dann die Kinder, wie wir gleich sehen werden. Wieder Hand aufs Herz, wie ist das, ihr lieben Brüder, ihr lieben Ehemänner? Stehen unsere Ehefrauen wirklich an zweiter Stelle in unserem Leben? sind sie uns das Liebste nach Gott, unserem Herrn. Das muss nicht quantitativ gemeint sein, sondern qualitativ. Das heißt also, dass wir sicher mit dem Beruf mehr Zeit verbringen, als wie mit unserer Frau, aber trotzdem kann die Frau wirklich an zweiter Stelle stehen und vor dem Beruf und anderen Dingen rangieren. Dritte Priorität, Kinder. Auch für uns Männer, für uns Väter, ganz wichtig. Das war ja Jahrhunderte so, dass man diese Aufgabe der Frau einfach abgeschoben hat. Der Mann kümmert sich um das Einkommen und die Frau muss die Kinder erziehen. Das hat die Bibel nie so gesehen. Die Bibel hat den Erziehungsauftrag ganz klar den Vätern gegeben. Ihr Väter, reizt eure Kinder nicht zum Zorn, sondern zieht sie auf in der Zucht und Vermahnung zum Herrn. Ihr Väter, zieht sie auf. Die Haupterziehungsaufgabe liegt bei uns Vätern. Und auch hier habe ich noch zwei Bibelstellen auf der Folie angegeben im 1. Timotheusbrief, Kapitel 3, Vers 5. Der Zusammenhang zeigt die Qualifikation der Ältesten, die sie in einer Gemeinde haben sollen, aber da steht ein wichtiger Satz, Vers 5. Denn wenn jemand seine eigene Familie nicht zu leiten versteht, wie kann er dann die Sorge für die Gemeinde Gottes übernehmen? Wir sehen immer wieder in der Bibel, er soll im engen Kreis beginnen. In der Ehe und Familie muss es stimmen. Der Mann soll seine Familie leiten können, er soll ihr vorangehen können. Er muss schauen, dass die Kinder zu Hause nicht der Mutter auf den Kopf rumtrampeln. Er muss schauen, dass sie ihre Hausaufgaben machen. Er muss hinterher sein in all den Dingen. Er kann das nicht der Frau einfach alles abschieben. Wir haben Verantwortung. Wie es hier heißt, denn wenn jemand seine eigene Familie nicht leiten kann, wie kann er dann die Gemeinde leiten? Das geht nicht. Und in Kapitel 5, Vers 8 steht, kümmert sich aber jemand nicht um die notleidenden Witwen der eigenen Familie, besonders wenn sie mit ihm zusammenwohnen, dann verleugnet er Christus und ist schlimmer als ein Ungläubiger. Da sind aber nicht nur die Witwen gemeint. Kümmert er sich nicht um die eigenen Angehörigen, dann ist er schlimmer als ein Heide. Immer zuerst zu Hause muss es beginnen. In der Ehe, in der Familie, also Priorität Frau, Kinder. An vierter Stelle haben wir hier genannt Haushalt, Beruf. Beim Mann wird es natürlich mehr der Beruf sein als der Haushalt. Das soll nicht heißen, dass wir Männer nicht auch mal im Haushalt mithelfen können. Fällt uns auch kein Zacken aus der Krone. Im 2. Thessalonicher Brief steht, dass wir arbeiten sollen. Wer nicht arbeiten will, der soll auch nicht essen. Da steht nicht, wer nicht arbeiten kann. Das sind nicht die Kranken, die Invaliden gemeint. Wer nicht arbeiten will, das ist ein großer Unterschied. Das soll auch nicht essen, sagt die Bibel. So nüchtern, so realistisch. Da werden einige heute ganz schön hungrig in unserem Land, gell? Die wollen nämlich nicht arbeiten. Aber es gibt auch viele, die können nicht. Das ist natürlich sehr schwer. Wer nicht arbeiten will, der soll auch nicht essen. Also hier hören wir, dass wir arbeiten sollen, dass wir einen Beruf ausüben sollen. Und im Kolosserbrief, Kapitel 3, steht, wie wir arbeiten sollen. Nämlich nicht nur vor den Augen der Menschen, dass der Chef zufrieden ist, dass der uns nicht erwischt, wenn wir irgendwie da gerade Siesta machen in der Arbeitszeit oder so. Nicht nur vor Menschenaugen, sondern wir sollen dem Herrn arbeiten. Wenn ich das schon immer könnte, wenn ich auch bei geringer Arbeit, in meinen Augen geringer Arbeit, die Sicht haben könnte, das mache ich jetzt für Gott, das mache ich jetzt für Jesus, der auch auf diese Erde gekommen ist, um nicht sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen, der auch ganz geringe Arbeit gemacht hat, dann würde es mir viel leichter fallen, auch kleine Dinge zu tun. Nicht den Menschen, sondern dem Herrn. Also der Beruf in der Bibel ganz wichtig, wir sollen arbeiten, und wir sollen es dem Herrn tun. Fünfte Priorität, Gemeinde. Ich habe hier als Bibelstelle keine einzelne hingeschrieben, nicht so separat etwas aufgeführt, sondern das ganze Neue Testament zeigt uns, dass ein gläubiger Mann und eine gläubige Frau selbstverständlich verbindlich zu einer Gemeinde gehören sollen. Nicht zu vielen, sondern zu einer Gemeinde gehören sollen. Sich dort verbindlich anschließen und dann auch ihre Gaben einbringen. Das ist das Selbstverständlichste im Neuen Testament. Und wie schön ist das, wenn Männer entdecken, sie haben eine Aufgabe, sie haben eine Gabe von Gott bekommen. Vielleicht die Gabe der Leitung, vielleicht die Gabe der Seelsorge, des Hirtendienstes, anderen nachzugehen. Vielleicht in der Lehre, in der Verkündigung, vielleicht im praktischen Bereich, vielleicht im musikalischen, was das auch immer sein darf, in der Gemeinde verbindlich dazugehören und verbindlich mitarbeiten. Das zeigt das ganze Neue Testament als sehr erstrebenswert. Jetzt macht meine Frau wieder weiter.
Ja, jetzt geht es um die Prioritäten christlicher Ehepartner oder eines christlichen Ehepaars. Und wie wir sehen, es sind dieselben. Ja? Zuerst Gott, zuerst dann der Partner, dann die Kinder, dann Haushalt und Beruf und dann die Gemeinde. Ja, wie schaut das jetzt praktisch für ein Ehepaar aus, dass sie Gott an die erste Stelle gesetzt haben? Für uns bedeutet das praktisch, ganz praktisch, dass die Bibel in allen Lebensfragen der Maßstab für uns ist. In der Ehe, in der Familie. Wir müssen lernen, auch wir beide, unsere eigene Meinung im Gehorsam unter das Wort Gottes zu stellen. Das heißt aber dann auch, dass man sich als Ehepaar über das Wort Gottes austauscht. Mein Mann und ich lesen täglich jeder denselben Abschnitt. Aber getrennt. Ja, das ist uns auch ganz wichtig geworden, denn wir wissen auch von einem Mann, der die stille Zeit immer mit seiner Frau zusammen gemacht hat und dann ist die Frau gestorben und der Mann konnte eigentlich auch die Gemeinschaft mit Gott alleine nicht mehr pflegen, weil es immer gewohnt war, mit seiner Frau zusammen zu machen. Und es war für uns eigentlich so wichtig, dass wir persönlich, jeder hat eine persönliche Liebesbeziehung zu Gott. Die kann man nicht unbedingt mit dem Ehepartner teilen. Aber das, was mir Gott dann in seinem Wort wichtig macht, das kann ich natürlich dann auch meinem Ehepartner weitergeben. Und wir haben uns da schon oft auch, wie sollen wir sagen, gegenseitig auch befruchtet. Manchmal ist mein Mann was wichtig geworden für unsere Ehe, für unseren Dienst, für unser Kind und dann wieder mir. Also es wird einem ja nicht jeden Tag eben etwas Großes neu wichtig, aber da kann man sich dann eben gegenseitig auch beschenken. Und wir tauschen uns eben dann über das Gelesene aus und beten gemeinsam die Anliegen des Tages durch. Da gibt es übrigens ein ganzes Büchle dazu, wie Ehepartner diese geistliche Gemeinschaft miteinander pflegen können. Ich habe sogar gehört, dass die das, was ihnen wichtig geworden ist, auf Kassette gesprochen haben, weil der Mann so viel unterwegs ist. Also man muss nur erfinderisch sein. Keiner hat die Ausrede zu sagen, also bei uns ist das eigentlich nicht drin, dass wir uns über das Wort Gottes austauschen können. Es ist möglich, es ist eine Prioritätenfrage. Dann sind wir gleich beim Gebet. Gott befiehlt den Eheleuten sogar das gemeinsame Gebet. In 1. Petrus 3,7 steht, euer gemeinsames Gebet darf nicht gehindert werden, unter keinen Umständen. Oder in 1. Korinther 7, als wir über die leibliche Vereinigung gesprochen haben, da steht als Ausnahme, wenn wir auf die leibliche Gemeinschaft verzichten wollen, da steht der Grund, ja eben damit ihr zum Beten Ruhe habt. Wieder die Vordringlichkeit des gemeinsamen Gebets. Und dann natürlich die großartige Verheißung, viele von uns kennen die Bibelstelle, wo zwei unter euch eins werden. Das, was sie bitten werden, das soll ihnen widerfahren. Ja, diese große Verheißung, die auch auf dem ehelichen Gebet liegt. Und es wäre doch schade, wenn wir die nicht nützen. Und ich muss auch sagen, in Krisenzeiten in unserer Ehe, und die hat es auch gegeben, hat uns das diese gute biblische Gewohnheit, täglich gemeinsam zu beten, zusammengehalten. Das war und ist und wird, so Gott will, weiterhin so sein. Das gemeinsame Gebet ist die Klammer um unsere Ehe und bewahrt uns davor, auch auseinanderzulaufen. Und es fördert wirklich dieses Zusammenhalten. Ich muss sagen, ich bin ein sensibler Mensch und für mich ist es auch eine Grundvoraussetzung für einen guten Schlaf nach der gemeinsamen Abendandacht, wir lesen dann noch einen Abschnitt in einem Andachtsbuch, ist für mich das so wichtig, dieses bereinende gemeinsame Abendgebet. Da können Lieblosigkeiten und Verletzungen, die jeden Tag in irgendeiner Form vorkommen, ja, wir werden nicht sündlos, wenn wir Jesus Christus lieb haben und an die erste Stelle gesetzt haben. Aber da kann man dann vergeben, einander verzeihen und ein Neuanfang ist am nächsten Tag wieder möglich. Nichts steht dem im Wege. Das ist so wichtig, ja, für uns persönlich, für unser Glaubensleben, nichts liegen zu lassen, sondern selber immer in dieser Reinigung zu leben, immer wieder sich von Gott vergeben, die Vergebung zu holen, klingt jetzt ein bisschen kaufmännisch, aber einfach ihn um Vergebung zu bitten für die Fehler, die Sünden, die ich heute begangen habe, aber auch im Miteinander, im Menschlichen. Also die Pflege der geistlichen Gemeinschaft wird bei einem christlichen Ehepaar auch an oberster Stelle stehen. Dann der Partner. Zur Pflege der Liebesbeziehung haben wir an anderen Abend schon manches erwähnt. Ich möchte auch nochmal den Schwerpunkt auf die konzentrierte Aufmerksamkeit legen. Wir hatten in unserer Ehe bis jetzt eigentlich immer wenig freie Zeit füreinander. Daher mussten wir von Anfang an lernen, uns die Zeit zu erkaufen, die gemeinsame freie Zeit, und die auch gut zu nützen. Wir haben gemerkt, es kommt auch nicht unbedingt auf die Quantität der Zeit an. Ehepaare, die jeden Abend zusammen vor dem Fernseher sitzen, haben nicht konstruktiv an ihrer Ehebeziehung gearbeitet. Und wir haben auch gelernt, die Qualität macht's und nicht die Quantität. Eine halbe Stunde, ein tiefes Gespräch, auch mit Gefühlsaustausch und warmen, herzlichen Worten, kann mehr wert sein und befruchtender sein für das Eheleben, als 3 Stunden über Belangloses zu palavern. Da war ich zwar zusammen, aber es hat für die Ehebeziehung eigentlich nichts gebracht. Das ist also so wichtig. Tiefe Kommunikation praktizieren. Da will ich aber noch mal was ganz kurz noch erwähnen. Ich habe doch immer davon gesprochen, als christliche Ehefrau brauche ich nicht schweigen, ja, auch nicht zu den Fehlern meines Mannes. Aber ich möchte das nochmal betonen, ich möchte nicht missverstanden werden und dass das dann heißt, ja, also ich darf meinem Mann so richtig draufgeben. Ja, das ganz gewiss nicht. Ich habe immer betont, liebevoll reden lernen. Wenn ich das noch nicht gelernt habe, dann ist besser schweigen. Das möchte ich nochmal gesagt wissen, um keine Missverständnisse zu erzeugen. Und wie kann die Liebesbeziehung dann noch gepflegt werden? Durch kleine Liebeserweise. In einem Ehebuch haben wir den lieben Satz gelesen, die Hochzeitsreise aufs ganze Leben verteilen. Das heißt, immer wieder für kleine Höhepunkte sorgen, die den Alltag verschönern. Also die Qualität macht's, nicht die Quantität. Und die Liebesbeziehung wird auch dadurch zum Ausdruck kommen, dass ich mich gedanklich mit meinem Partner beschäftige. Ich muss sagen, ich spüre, ob sich Wilfried mit mir gedanklich beschäftigt oder ob ich nur so nebenher laufe. Wir verbringen ja mehr Zeit miteinander und auch nicht, ja, wir sind mehr nebeneinander. Jeder macht so seine Arbeiten, aber ich merke, ob ich nebenher laufe oder ob er sich gedanklich mit mir beschäftigt, wie er es vorhin eben erwähnt hat, ob er für mich sorgt, mich schont, mir mal eine halbe Stunde Ruhepause gönnt, dass ich mich hinlegen kann, neben dem Benjamin nimmt. Das merke ich, das spürt man. Oder auch durch liebe Worte. Und dann ein wichtiger Punkt auch noch in der ehelichen Beziehung ist eben die regelmäßige leibliche Gemeinschaft, von der wir auch gesprochen haben. Ich habe das versucht, auf einer Folie nochmal zusammenzufassen. Drei Säulen einer glücklichen Ehe. Die regelmäßige geistliche Gemeinschaft, eben Gebet und Austausch übers Wort Gottes. Dann die regelmäßige seelische Gemeinschaft, tiefe Kommunikation und Liebeserweise und die regelmäßige leibliche Gemeinschaft, das Zärtlichsein. Das meint Gott eigentlich auch mit einem Fleisch sein und die beiden werden ein Fleisch sein. Wenn jetzt der Partner noch nicht gläubig ist, kann auch, ich sag mal, der zweite und dritte Punkt schon auch, ich sag mal, bedingt eine glückliche Ehe möglich machen. Ja, Irgendein Vakuum ist da, das wird jede christliche Frau bestätigen, die einen ungläubigen Mann hat. Ein Vakuum ist da, aber die Ehe muss deswegen nicht ganz schief laufen und unglücklich sein, ganz gewiss nicht. Aber tiefste Befriedigung erlebt man eben, wenn man geistliche, seelische und leibliche Gemeinschaft in der Ehe pflegt, hat, pflegt und immer weiter pflegen muss, damit die Ehe eben weiterhin glücklich sein kann. Ein Fleisch sein. Das hat Gott eben gemeint mit Gemeinschaft nach Geist, Seele und Leib haben. Der Partner eben an der zweiten Stelle.
So, ihr habt es gleich geschafft. Letzte Runde. Wir sind immer noch bei den Prioritäten einer christlichen Ehe. Wir haben jetzt gesehen, Gott an erster Stelle, der Partner an der zweiten Stelle und nun als drittes wieder die Kinder. Auch die Kinder brauchen qualitative Zeit von Mutter und Vater. Qualitative Zeit heißt konzentrierte Aufmerksamkeit. Es ist zu wenig, wenn ich als Vater ein Kind eine Stunde nehme und setze es neben mir auf den Boden, ich gucke Fernsehen und es darf da spielen auf dem Boden, Türmchen bauen oder irgendwas, ein Bilderbuch anschauen, davon hat das Kind nichts, das ist nicht konzentrierte Aufmerksamkeit. Oder ich arbeite am Schreibtisch und schütte dem Benjamin die Kiste Lego aus und er muss da neben mir bauen, davon hat er nichts, das muss er sowieso den ganzen Tag so neben mir, wenn ich arbeite. Aber es gibt Zeiten, da versuche ich ihm konzentrierte Aufmerksamkeit zu geben. Und da muss jeder Vater den Weg finden. Da gibt es interessante Beispiele. Wir kennen einen lieben Bruder in Christus, einen Pfarrer, Dr. Heiko Grimmer. Der hat 3 Söhne und hat jahrelang das so praktiziert, dass er mittags nach dem Mittagessen eine Stunde Zeit mit seinem Buben verbracht hat. Dann sind die zusammen auf dem Boden rumgetollt und Ball gespielt und alles Mögliche. Da hat er keine Anrufe angenommen, da hat er keine Gespräche, keine Termine gemacht in der Zeit. Da waren seine Buben dran. Jeden Mittag eine Stunde. Das kann nicht jeder, wer eine andere Arbeitszeit hat. Er als Pfarrer konnte sich das so einteilen, aber da gibt es vielleicht Mittel und Wege, den Kindern konzentrierte Aufmerksamkeit zu geben. Vielleicht am Wochenende. Vielleicht kann es einer die ganze Woche über ganz schlecht, aber dann am Wochenende vielleicht der ganze Samstagnachmittag gehört den Kindern oder wie auch immer. Oder vielleicht noch mit am Sonntag. Dann wäre es sehr schön, wenn der Vater mit der Familie eine Familienandacht hält. Vielleicht gelingt es nicht jeden Tag, aber es wäre gut, wenn es jeden Tag sein könnte. Aber bei einer Mahlzeit, entweder morgens beim Frühstück oder abends oder mittags, wie es am besten passt. Gestern Abend habe ich eine Familie angerufen um 8:15. Da war die Frau am Apparat in Karlsruhe und sagte, bitte rufen Sie in der Viertelstunde nochmal an, wir haben gerade eine Familienandacht. Habe ich mich riesig gefreut. Wir haben gerade eine Familienandacht. Dalkes. Schön, gell? Oder der Vater könnte sich, wenn er mehrere Kinder hat, an einem Morgen mit einem der Kinder treffen, wenn sie schon älter sind, um mit ihnen zusammen stille Zeit zu machen. Mit einem Kind. Morgens in der Woche, am Mittwoch vielleicht mit dem, am Freitag mit dem Kind. Wo das Kind weiß, heute Morgen ist der Vati bei mir oder auch die Mutter eventuell. Oder ich kenne einen Familienvater von 6 Kindern, der hat gerade die in die Pubertät kamen, die Buben, der hat 5 Jungen, die hat er dann mitgenommen, ein Wochenende Bergsteigen in Österreich. Und dann mit denen auf der Hütte gewesen, oben in den Bergen und ein ganzes Wochenende Zeit für eines von diesen Kindern. Ich glaube, da kann man viel rausholen, wenn Dinge ein halbes Jahr liegen geblieben sind. Die holt man an so einem Wochenende wieder raus unter Umständen. Das hat er gemacht und das sind so verschiedene Möglichkeiten. Konzentrierte Aufmerksamkeit geben. Und ihr lieben Väter, wir sind fast überall ersetzbar. Wir sind als Angestellte in unserer Firma ersetzbar. Wir sind als Arbeiter ersetzbar. Wir sind als Vereinsmitglieder irgendwo ersetzbar, als Sportkameraden, aber nicht als Väter. Wir sind als Väter nicht ersetzbar. Und unsere Kinder sind nur einmal in diesem Alter, wo sie nun eben sind. Und da brauchen sie uns. Später, wenn sie mal 17, 18, 19 sind und aus dem Haus, dann gibt es wieder andere Prioritäten. Aber solange gerade sie heranwachsen, da ist es ganz wichtig. Wir sind als Väter nicht ersetzbar. Und Fred Colvin, der Redner auf der Konferenz, die wir vor 2 Wochen besucht haben, sagte, wenn wir heute unsere Kinder vernachlässigen, disqualifizieren sie uns in 5 oder 10 oder 15 Jahren in unserem geistlichen Dienst. Wenn unsere Kinder dann andere Wege gehen, weil ihnen die Aufmerksamkeit gefehlt hat, die bewusste Zuwendung, gerade auch des Vaters, wenn sie dann vielleicht ganz andere Wege gehen, die uns als Eltern viel Kummer bereiten, dann bereuen wir es, dass wir für alles Zeit hatten, aber nicht für sie. Gott möchte das verhüten bei uns allen. Vierte Stichwort, Beruf, Haushalt. Natürlich wird bei uns Männern der Beruf quantitativ nach dem Schlafen die meiste Zeit einnehmen, gell? Schlafen jeden Tag 7, 8 Stunden, aber arbeiten vielleicht nur 6 Stunden oder so. Also quantitativ vielleicht die erste Stelle nach dem Schlafen. Aber der Beruf ist deswegen so wichtig für uns, wenn wir Christen sind, wenn wir Jesus kennen. Im Beruf können wir Zeuge Jesu sein. Das Erste, wir sind nicht als erstes Bankangestellte, wir sind als erste Zeuge Jesu. Wir sind nicht als erstes Schreinermeister, als erstes Zeuge Jesu im Beruf, nicht als erstes Arzt oder sonst wie Angestellter. Zeuge Jesu. Sei Angestellter, aber sei als Angestellter Zeuge Jesu. Sei Hausfrau, aber sei Zeugin Jesu in deinem Beruf, in deinem Umfeld. Das ist das Wichtige. Da können wir uns unter Nichtchristen bewähren. Da haben wir ein Umfeld, wo wir uns lernen müssen zu bewähren unter Nichtchristen. Selbstverständlich verdienen wir unseren Unterhalt mit dem Beruf. Und unser Beruf kann Gottesdienst werden. Das Neue Testament nennt die Arbeit des Christen Gottesdienst. Die Arbeit, der Beruf. Gottesdienst. Wir nennen Gottesdienst, wenn wir hier zusammenkommen, um das Wort zu hören. Das nennt das Neue Testament Zusammenkunft, Versammlung. Im Neuen Testament wird die Arbeit des Christen als Gottesdienst bezeichnet, wenn sie mit der richtigen Herzenseinstellung geschieht. Wichtig ist, dass die Ehepartner gegenseitiges Verständnis und gegenseitige Wertschätzung haben. Gerade auch in diesem Wechselspiel Beruf und Haushalt. Wenn die Hausfrau sich bewusst entschieden hat, Hausfrau und Mutter zu sein, das als ihre Priorität zu sehen, dass wir Männer das einfach schätzen und sie da ermutigen, gerade in unserer Zeit. Wir haben an einem der vergangenen Abende schon über diese Problematik gesprochen. Gegenseitiges Verständnis und Wertschätzung, auch von der Frau für den Mann. Was ein Mann heute leisten muss, wenn er in einer Fabrik arbeitet, 8 Stunden am Tag oder in einer Praxis irgendwo oder wo es nun ist, einfach in der freien Wirtschaft, was da gefordert wird von einer Frau oder von einem Mann. Fünftens und letztens Gemeinde, als Ehepaar zusammen in der Gemeinde. Was ist das ein Vorrecht? Wie schön kann das sein, wenn zwei zusammen in eine geistliche Heimat gehören, zwei zusammen den Weg gehen in die Veranstaltungen, in den Gottesdienst, in die Versammlung oder in andere christliche Veranstaltungen der Gemeinde. Wenn sie zusammen vielleicht dem Herrn dienen in der Gemeinde, der eine die Aufgabe hat, der andere die. Hin und wieder haben sogar Ehepartner eine gemeinsame Aufgabe in der Gemeinde, einen Büchertisch zu betreuen oder im Chor mitzusingen oder was es auch immer sei. Zusammen in die gleiche Gemeinde gehören, ist nicht gut, wenn der eine in die Gemeinde geht, der andere in die. Das ist sicher nicht das Ideale. Zusammen in eine Gemeinde gehören und dort dem Herrn dienen, das ist ein Stückchen Himmel mit auf Erden. Gemeinde gehört ganz sicher so dazu. Prioritäten eines christlichen Ehepaars. Wir sind am Schluss angelangt. Ich möchte eine letzte Folie auflegen. Wir waren neulich eben auf dieser Konferenz. Da hat jemand innerhalb von 3 Stunden 70 Folien aufgelegt. Also der hat uns noch viel, viel mehr herausgefordert, als wir euch heute Abend mit unseren 4, 5 Folien. Ziele, einer christlichen Ehe das zum Schluss. Gott verherrlichen, wenn das unser Anliegen ist, gemeinsam als Ehepartner. Gott verherrlichen, hier in diesem Leben, diese paar Jahre, die wir noch hier sind. Vielleicht noch 20, vielleicht noch 30, vielleicht aber auch nur noch ein paar. Gott verherrlichen, dazu sind wir geschaffen, dazu sind wir herausgerettet, dazu können wir Christen sein und das soll eigentlich oberstes Ziel in unserem Leben sein, als Ehepaar zusammen Gott verherrlichen hier in diesem Leben. Christus darstellen. Die Ehe ist auch ein Abbild des Verhältnisses von Christus zur Gemeinde. Und so können wir ein Stückchen Christus darstellen in dieser Welt als gläubiges Ehepaar und den anderen, so haben es unsere Väter formuliert, mit in den Himmel bringen. Das sollte in jedem Fall unser Herzenswunsch sein. Herr Jesus, lass mich nicht ohne meinen Ehepartner eines Tages vor dir stehen. Vielleicht geht er jetzt noch einen anderen Weg. Dann will ich alles dran setzen, durch Gebet und durch meinen Wandel, durch meinen Lebensstil, durch meine Lebensführung, durch mein Vorbild, ihn zu gewinnen. Das soll mein oberstes Ziel sein, dass wir den anderen mit in den Himmel bringen. Und wenn wir zusammen den Weg Christus nachgehen, dass wir auch in dieser Spur bleiben und dieses großartige Ziel erreichen.